Nun möchte ich Sie heute Morgen ganz herzlich begrüßen. Und wir wollen miteinander das Lied von der güldenen Sonne singen, 346, die Verse 1, 2 und 8. Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Von allen Seiten umgibst du uns und hältst deine Hand über uns und beten. Du großer Herr, so nah kommst du uns, dass wir von allen Seiten umgeben sind von dir. Herr, du weißt um unsere Angst, diese unheimliche Angst, die wir oft haben, dass wir in Tiefen fallen könnten, wo es ganz dunkel ist. Herr, wir wollen jetzt in deiner Hand gehalten sein. Wir freuen uns über diesen wunderbaren Sommertag, ein Geschenk deiner Güte. Herr, lass deine Sonne in unser ganzes Leben so hineinleuchten, dass alles hell und strahlend wird, weil du das in deiner Macht schaffen kannst. Herr, rede jetzt heute Morgen mit uns durch dein Wort, dass wir deine fröhlichen Kinder sein können, auch im Blick auf das, was uns bewegt für die kommende Woche. Wir wollen dein Wort hören, das uns stärkt und aufrichtet. Herr, öffne uns die Ohren, dass wir deine Stimme vernehmen. Und so wollen wir dir auch jeder für sich in der Stille all das sagen, was uns bewegt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich lese die Schriftlesung aus Römer 8. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns in Jesus nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zu Rechten Gottes und vertritt uns? Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wollen wir vom Lied 539 die Verse 1 und dann die Verse 5 bis 8 singen. Ist durch die heutige Technik möglich, dass zu gleicher Zeit die Morgenfeier im Südwestfunk von meiner Auslegung heute, jetzt gerade vor 10 Uhr, den gleichen Text auslegt, den ich hier zur Predigt heute Morgen Ihnen zu sagen habe. Philipper 4, Vers 10 bis 20. Da hat Paulus von der Gemeinde in Philippi ein Paket erhalten mit brauchbaren Dingen. Und der Paulus war sonst sehr stolz. Er hat von den Gemeinden keine Geschenke angenommen, weil er Sorge hatte, das gäbe eine üble Nachrede. Er hat grundsätzlich das Recht offen gehalten, dass man so macht wie ich, dass ich mich auf ihre Kosten verhalten lasse und von den Gaben der Gemeinde lebe. Aber er selbst wollte doch sein Geld mit eigenen Händen verdienen und doch hat er die Gabe der Philipper angenommen als ein Zeichen der ganz engen Verbundenheit mit dieser Gemeinde. Und da schreibt er nun am Ende dieses vierten Kapitels: Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder Kraft habt, für mich zu sorgen, wiewohl ihr alle Wege darauf bedacht waret, aber die Zeit hat's nicht wollen leiden. Nicht sage ich das des Mangels halben, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie ich's finde. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Ich kann beides, satt sein und hungern, beides, übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Doch ihr habt wohlgetan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Ihr aber von Philippi wisst, dass von Anfang meiner Predigt des Evangeliums an, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen, als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich sandet ihr für meinen Bedarf einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich zugerechnet werde. Denn ich habe alles und habe überflüssig. Ich habe die Fülle, da ich empfing durch Epaphroditus, was von euch kam, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus. Herr, mach uns dieses Wort jetzt groß. Amen. Liebe Gemeinde, bei uns zerfällt oft das Leben in zwei ganz getrennte Bereiche. Alles, was mit Geld zusammenhängt, das gehört in den Werktag hinein. Und heute, wenn Sonntag ist, dann wollen wir fröhliche Gedanken haben und nicht von unseren Berufsquerelen und von schwierigen Menschen etwas hören. Wir trennen das, weil uns dieses Gebiet, all das, was eben mit Geld in dieser Welt zusammenhängt, für uns so viel Probleme aufwirft. Dann trennen wir das. Aber dadurch kommt in unserem Leben auch so viel Zwiespältiges, Unwahres. Und gerade bei uns Christen ist das ja dann spürbar, wenn von diesem Sonntag aus nicht ein heller Schein in die Woche hineinfällt, dann wird man unglaubwürdig. Und wenn das nicht spürbar wird, dass unsere täglichen Geschäfte und das, was wir arbeiten, von diesem Glauben geprägt wird, da ist uns dieser Abschnitt aus dem Brief des Apostel Paulus heute Morgen eine ganz wichtige Hilfe. Der hat nie daran gedacht, dass bald 2000 Jahre später seine Briefe noch irgendwo in einer Kirche verlesen werden. Das waren Augenblicksbriefe. Er hat sie ja nur für seine Gemeinde in Philippi geschrieben. Das war ein ganz enger Rahmen, den er hier für diesen Brief hatte. Aber wenn das bei uns auch so wäre, dass unsere kleinen Dinge, die wir erledigen, so von Gott geprägt sind, dass sie für künftige Generationen noch wichtig werden. Und da spricht er von einem ganz alltäglichen, leidigen Thema, von Mangel haben und Überfluss haben, von Geld und Geld nicht haben, von Hilfe von anderen und Hilfe nicht bekommen. Und von diesem ganz praktischen Thema handelt er hier in diesem Brief ab. Und man sieht da, wie das bei dem Paulus vom Glauben erfüllt und geprägt wird. Wenn das bei uns so wäre, dass unsere ganz alltäglichen Nöte, die wir haben, so vom Glauben erfüllt und geprägt sind, vielleicht stellen Sie sich bei Glauben viel zu viel vor. Beim Paulus war das ein ganz einfaches Wissen. Der lebendige Gott hat mich lieb. Und das war diese bewegende Kraft in seinen täglichen Sorgen. Er hat mich lieb. Er hat mich lieb, dann sind auch diese Dinge von ihm geordnet. Dann wird auch das gut werden, was mich da bewegt. Schauen Sie doch mal ein junges, glückliches Brautpaar an. Es gibt ab und zu noch solche, wie die strahlen. Und dann fragen Sie die und sagen, hast du schon deine Examen fertig? Und dann sagt er, ach nein, das steht noch wie ein Berg vor mir. Und dann fragt man sie, ja, habt ihr schon eine Wohnung? Sagen sie, ist auch noch nicht da. Ja, habt ihr denn eure finanziellen Probleme gelöst? Sagen sie, auch das noch nicht. Dann sagen sie, ja, warum strahlt er denn so? Dann sagen sie, ich weiß, dass der andere mich lieb hat. Oder gucken Sie mal Ihre Kinder an, wie ist denn das? Die können mit der billigsten Käseschachtel spielen, besser als mit allem teuren Spielzeug. Das Wichtigste ist doch für eine sonnige Kindheit. Vater und Mutter und Oma und Opa, die haben mich lieb. Liebe ist doch. Und wenn schon Liebe von Menschen so glücklich machen kann, wie ist das erst, wenn Sie das wissen, wenn Sie einschlafen und aufwachen, mein Vater im Himmel hat mich lieb und trägt mich. Und ich muss darüber heute reden und ich will das in drei Punkten erklären, wie das bei diesem Paulus hineinleuchtet in sein ganzes Leben. Das macht frei. Dieses Glauben, dieses Wissen, er hat mich lieb, das macht frei. Paulus hat diesen Brief in einer der dunkelsten Stunden seines Lebens geschrieben. Sitzt keiner hier, der sich mit Paulus hier messen kann. Paulus weiß, dass in wenigen Stunden sein Leben zu Ende sein kann und dass er hingerichtet wird. So sitzt keiner von uns da. Und er ist mit falscher Anklage, wider jedes Menschenrecht, in eine trostlose Zelle gesperrt worden. Und dann hockt er da und dann hört er die Schlüssel klirren, draußen im Gang, erschreckt nachts auf, holen sie dich jetzt oder nicht? Und in dieser Lage hat Paulus seinen fröhlichsten Brief überhaupt geschrieben. So frei war er. Wie kann man das? Wir wollen doch hier ganz ehrlich bleiben. Wir wollen ruhig ein wenig kritisch zurückfragen. Das könnte ja auch sein, dass der Paulus einfach resigniert hat. Dass er die Flinte ins Korn geworfen hat und gesagt hat, lass doch, die Sache ist aus, schick dich, du kannst nicht anders, die Sache wird nicht mehr gewendet, jetzt mach wenigstens noch das Beste aus deiner Lage. Nein, Paulus war auch keiner, der sich mit dieser Verbissenheit in die Not seines Lebens geschickt hätte. Selbst aus dem Philipperbrief spüren wir noch dieses weite Planen des Paulus. Er wollte doch Missionar seines Gottes sein. Er hatte doch Lebenspläne. Er wollte doch noch reisen. Er wollte doch noch so viel für seinen Gott tun. Er freute sich doch an der Welt. Er hat doch Augen für das Schöne. Er war doch kein asketischer Typ. Er war doch nicht einer, der so verbissen war und sich in das Böse dieser Welt schickte. Warum war er denn so frei, dass er sich darüber hinwegsetzen konnte? Wie macht er denn das? Er war doch ein Mensch, der von Energie und Vitalität sprühte. Nicht, dass einer meint, Christentum wäre verzichten und verbissen, andere Dinge einfach aufgeben. Wissen Sie, was das war? Paulus war wie betrunken von der Liebe Gottes. Und jetzt verstehen Sie erst, was das ist. Nicht dieses, nicht an das Schlechte denken, über das Böse hinwegdenken. Nein, auch in der größten Not, wie betrunken sein von der Liebe Gottes. Das war ihm so gewiss. Wenn er dann die rostigen Gitterstäbe ansah, oh, da ging sein Blick weit hinaus. Oder wenn diese Gefängnistür aufgeschlossen wurde und diese rohen Wärter, die waren anders als die Gefängnisbeamten heute, dann die Türe aufschlossen und ihm den Fraß hinstellten und ihre Witzchen mit ihm machten, dann war Paulus frei, weil er so erfüllt war von der Liebe Gottes, die ihn von allen Seiten einhüllte. Das war ihm ganz gewiss. Gott hat Gedanken der Liebe mit mir und nicht des Leides. Und es wird alles gut werden. Davon war er fest überzeugt. Ja, aber jetzt müssen wir den Paulus doch nochmal fragen und sagen, wie kannst du denn davon überzeugt sein, dass Gott dich lieb hat, wenn er dich in dieses elende Loch hineinsperren lässt? Dann muss er dir doch Freiheit geben. Woran siehst du denn die Liebe Gottes? Das ist doch die Frage, die uns oft umtreibt. Woran sehe ich denn die Liebe Gottes in meinem Leben? Woran kann ich denn das ablesen? Es muss doch irgendwo sich niederschlagen an der körperlichen Gesundheit oder in Wundern oder in Ereignissen oder in Beweisen Gottes. Aber daher wäre uns der Paulus über den Mund gefahren und hätte gesagt, ich bin doch durch alle Länder der Welt gereist. Warum denn? Um den Menschen zu sagen, Liebe Gottes seht ihr nur an einer Stelle, da ist es offenbar. Das könnt ihr nicht an eurem Bauch ablesen. Oder nicht an eurem gesunden Gebiss oder nicht an euren Erfahrungen. Liebe Gottes könnt ihr am Kreuz ablesen. Das ist doch das Thema seiner Briefe gewesen. Da hat Gott seinen Sohn sterben lassen und das ist sein Pfand für dich. Und in welcher dunklen Lebenslage sich einer befindet, darauf kann er sich berufen. Und wie wirr ein Lebensschicksal auch sein kann, wie jetzt bei Paulus. Ich weiß, dass Gott hat mich lieb. Er hat seinen Sohn für mich geopfert, damit ich nicht einfach in diesem Leben verschleudert werde. Er hat Gedanken des Friedens mit mir. Er wird seine Pläne mit mir zu Ende bringen. Er hat es angefangen in seinem Sohn Jesus. Jetzt bin ich guter Zuversicht, dass es auch gut zu Ende kommen wird. Er verstößt mich doch nicht, sondern er hat mich lieb. Trotz meiner Schuld, trotz meines Bösen, trotz all dem, was nicht recht war, trotz meines Unglaubens, aus dieser Liebe holt mich keiner mehr heraus. Das war dem Paulus so gewiss. Und jetzt können Sie den Gegensatz nicht extremer gestalten. Da hockt ein namenloser Häftling in einer Zelle. Über ihn ist vielleicht schon das Todesurteil gesprochen. Kein Hahn kräht nach ihm. Keine Bürgerinitiative setzt sich für ihn ein. Kein Rechtsanwalt tritt für ihn hin. Es gibt keine Rechte und kein Komitee, das für ihn streitet. Keine Würde hat er, ausgeliefert den Menschen, die mit ihm ihr Spiel machen. Und er ist freier als ein König, freier als ein König. Das bedrängte ihn alles nicht mehr. Was wird aus ihm? Und er war jetzt gar nicht darauf angewiesen, dass er schielen musste. Wann geben die mir Freiheit? Wird mein Gnadengesuch noch bearbeitet? Das war ihm doch gleich. Gott hat seine Hand liebend auf mich gelegt. Mehr brauche ich nicht. Wissen Sie das? Sehen Sie, dann kommt bei Ihnen Werktag und Sonntag zueinander. Wenn Sie das wissen im Sturm der kommenden Woche. Mein Gott hat mich lieb. Und ich, da gehört all das Wirre und Tumultartige dazu, was bei mir gerade so wild ist. Das gehört alles mit dazu. Er hat mich lieb. Und er wird seinen Plan mit mir zu Ende führen, gleichgültig, was Menschen auch Böses noch mit mir vorhaben und machen. Und da sagt Paulus, ich kann alles. Ich kann hoch sein, ich kann auch niedrig sein. Ich kann Mangel haben und satt sein. Ich kann alles. Ich kann mich mit allem abfinden. Nicht als Asket, nicht als Verzichter, sondern weil ich betrunken bin von dieser großen Liebe Gottes. Ich brauche keine Ehre, keinen Erfolg, keine Freiheit und was sonst auch immer. Nicht einmal Freiheit. Nein, auch Gesundheit ist nicht die Hauptsache, sondern Hauptsache, dass Gott mich lieb hat. Und das genügt. Das Zweite. Diese Liebe Gottes macht dankbar. Ich habe Ihnen schon am Anfang gesagt, der ganze Abschnitt handelt eigentlich vom Geld. Das ist einem gar nicht bewusst, wenn man an dieses schöne Wort denkt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und Paulus sagt, das handelt ja bei mir eigentlich ursprünglich von Gelddingen. Ich kann auch arm leben. Christus befähigt mich dazu, mit allem fertig zu werden. Und in diesen Gelddingen, das habe ich Ihnen am Anfang schon gesagt, da war Paulus sehr penibel, weil er wusste, in geldlichen Dingen muss man ganz korrekt sein, sonst kommt alles durcheinander. Und nun hatte ihm die Gemeinde von Philippi dieses Paket geschickt. Was war drin? Wollene Socken, ein paar Süßigkeiten, sicher auch ein Geldbetrag. Und Paulus hat gesagt, ich habe einen Grundsatz, ich nehme nichts an. Aber ich bin kein Grundsatzmensch, deshalb nehme ich das Paket doch an. Denn mir geht es nicht um die Sachen, auf die Sachen bin ich nicht angewiesen. Ich bin nicht von materiellen Dingen abhängig. Er hat das nicht so gesagt, wie einer sagt, wir reisen abgeschieden, mit wenigem zufrieden und setzt sich in seinen Mercedes 300 und braust davon. Sondern Paulus war wirklich einer, der jetzt am Hungertuch nagte und sagt, ich brauche das nicht. Aber er nimmt trotzdem dieses Paket an. Warum denn? Weil er spürt, dass in diesem Paket Liebe von Mitbrüdern in seine Zelle kommt. Und da sagt er, dafür bin ich so dankbar. Die Liebe Gottes, die spüre ich in der Liebe meiner Brüder. Und deshalb nahm er dieses Zeichen an. Das ist mir groß, dass Paulus nicht so stolz war. So stolz, dass er das Paket einfach wieder zurückgeschickt hat. Sondern dass er sagt, ich sehe doch, was in euch Philippern lebt, an echtem lebendigen Glauben. Die Worte, die Paulus hier gebraucht bei diesem Dankschreiben, das sind Worte aus dem Geschäftsverkehr. Wenn man das im griechischen Text verfolgt, dann merkt man, wie Paulus mit Humor die Ausdrücke des Geschäftslebens für eine Quittung nachahmt und den Philippern schreibt, ich habe das korrekt empfangen, ich bestätige dankend den Empfang, so wie damals die griechische Geschäftssprache war. Aber wie er dann sagt, ich merke, dass in diesem Paket mehr ist, ein Opfer Gott angenehm. Ich merke, dass ihr etwas gegeben habt, was vor Gott viel, viel mehr wert ist.
Ich habe, wie ich jetzt vom Urlaub zurückkam, eine ganze Reihe von Dankbriefen gefunden. Das hat mich tief bewegt, wie der Finanzressortleiter dort in Uganda schrieb, für die paar Pakete, die wir geschickt haben, das waren ja von Ihnen hergegebene alte Kleider. Aber es war ein Stück Mühe, das zu verpacken und das auf die Post zu tun. Das hat bei uns einen Wert ergeben. Wir haben das verkauft bei unseren Gemeindegliedern und haben das Geld genommen zur Ausbildung von Theologen von 4.200 Schilling. Das waren nur ein paar Pakete, die anderen sind an ganz andere Stellen gegangen. Und wie der ganze Brief erfüllt ist, mich hat es gewundert, dass er überhaupt so einen langen Brief schreibt. Wir haben nicht gewusst, dass ihr für uns da seid. Das haben sie gar nicht geahnt. In dem Augenblick, wo in Entebbe diese ganze Not mit diesem Flugzeug war, dass ihre Liebesgabe dort unten eine Sprache der Liebe Gottes redet. Weil gerade zu dieser Zeit ihr Paket ankam mit diesen Kleidern, die wir dorthin senden konnten. Wenn diese Liebesgaben weitergehen, wenn das möglich ist, dass man mit der Liebe Gottes zu anderen hineingreifen kann und sie halten kann. Und Paulus sagt, ich habe so als ein Opfer genommen. Und er dankt dieser Gemeinde und sagt, ihr lebt vom Einmaleins in ganz besonderer Weise. Einmaleins ist nämlich nicht eins, sondern 12, wenn man mit dem Segen Gottes rechnet. Da wird vervielfacht. Mein Gott wird ausfüllen all euren Mangel. Wo es euch fehlt, werdet ihr erfahren, dass unser Gott euch reich das erstattet, was er hergegeben habt. Dieser Gott gibt mehr, als man ihm schenken kann. Ich muss jetzt noch ein Wort zu Ihnen sagen. Wenn man die ersten Gemeinden da so ansieht, welche herzlichen Verbindungen da bestanden, dann frage ich mich eigentlich, mit welchem Recht haben wir den kühlen Abstand voreinander? Sie brauchen Ihrem Nebenmann jetzt kein Päckchen schenken. Aber finden Sie die kleinen Zeichen der Liebe, von denen wir leben, auch als Christen. Wenn Paulus schon ein Paket annahm, weil er sagte, ich brauche das. Ich brauche den Gruß meines Freundes. Ich brauche das Drandenken des anderen. Können Sie das entbehren, wenn ein Apostel das brauchte? Es ist eine Frucht des Glaubens. Paulus sagt, ich kann mir genügen lassen, aber ich kann auch danken. Danken für die Menschen, die mir Gott in den Weg stellt. Noch ein letztes, das macht zuversichtlich. Von der Liebe zu Gottes zu wissen, das macht zuversichtlich. Wir sagten, das macht frei, es macht dankbar, es macht zuversichtlich. Diesen einen Satz wollten wir ja dick unterstreichen. Am liebsten hätte ich nur über den gesprochen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Ich spreche oft ganz anders. Ich sage dann, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin enttäuscht. Ich bin mutlos. Es wird doch alles nicht mehr gut werden. Enttäuschung macht sich breit. Wie war denn das bei Paulus? War er von diesen Gefühlen gar nicht bedrängt? Oh, ich denke, es wird ihn auch oft beschäftigt haben. Und er wird oft auch davon bedrängt gewesen sein. Wie kann er dann dieses Wort des Sieges sagen? Wie kann er denn das so fröhlich leben? Wie bringt er denn das fertig? Dann sagt er, Christus setzt mich dazu in die Lage. Christus setzt mich dazu in die Lage. Das ist mir nicht angeboren, das schwebt nicht einfach bei mir. Ich habe nicht so ein Naturell, dass das immer bei mir einfach so selbstverständlich wäre. Der Paulus war vielleicht auch ein ganz schwerer Charakter, dass er alles gar nicht so leicht nehmen konnte. Aber dann sagt, dann ringe ich im Glauben darum, weil er mich befähigt. Er macht mich mächtig dazu, dass ich alles kann. Dass ich mit allem fertig werden kann. Dass nicht diese Gefängniszeit mich fertig macht, sondern dass ich sie fertig mache. Dass nicht der Tod mich aufreibt, sondern dass ich den Tod aufreiben darf im Glauben.
dass nicht die Krankheit mich zerstört, sondern dass ich mit der Krankheit fertig werde, die mir aufgelegt ist. Wenn mir Stück um Stück aus der Hand gewunden wird, sagt Paulus, dann wird mir von Mal zu Mal dieser Jesus nur größer, der die Hand auf mich gelegt hat und der mich lieb hat. Und da ist keiner auf die Seite geworfen. Da ist keiner von ihm abgeschrieben. Da ist keiner von ihm losgelassen, sondern dieser Herr hält uns ganz fest. Paulus wusste, das Leiden ist nicht das Endziel dieses Gottes und auch nicht einmal die Demütigung oder die Armut oder Gefangenschaft. Was will denn Gott am Ende? Selbst der Passionsweg Jesu hatte viel Leiden, aber am Ende stand der Sieg, da stand die Osterfreude. Der Paulus weiß um dieses große Geheimnis der Wege Gottes. Und deshalb ist er nicht der, der mit verbissenem Gesicht da sitzt und sagt, man muss es ertragen, sondern einer, der sich freuen kann, weil er sagt, heute sind gerade die Leiden, die ich durchmache, ein Beweis dafür, dass es zur Freude durchgeht, dass es zum Sieg durchgeht. Ich kann alles, weil ich mich an Christus halten kann und weil ich weiß, dass er noch große Pläne mit mir hat. Sogar wenn es zur Hinrichtung geht. Es geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und er nahm jetzt jeden Tag als ein Geschenk aus der Hand dieses Gottes. Wenn die Tür aufging und die Wärter ihm die Suppe hinstellten, diese dünne Wassersuppe, dann konnte er die Hände falten und sagen, danke Vater, danke, dass du da bist. Er war nicht der Held, der mit allem fertig wurde, sondern er klammerte sich an diesen Herrn, der ihn hielt und der mit seinem Leben fertig werden wollte und fertig wurde. Es kann ihm nichts geschehen, als was er hat ersehen und was ihm nützlich ist. Das hat ein junger Arzt gedichtet, der einst auf zwei schwierigen Expeditionen bis nach Persien gereist ist. Und als ein Todkranker zurückkam und mit 31 Jahren verstarb, Paul Fleming, der wusste das. Wenn man sein Leben in diese Hand des starken Gottes hineingibt, dann kann man ganz fröhlich sein. Dann kann man in der Welt das Kühnste wagen. Man ist geborgen und behütet. Und über diesem Leben liegt das gewisse Ziel, dass es am Ende gut werden muss, weil die Liebe Gottes einen hält. Amen. Nun wollen wir singen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. 306. Die Verse 1 bis 3. Herr Jesus Christus, vor dir wollen wir die ganze Not unseres Lebens ausbreiten. Es sind so viele Dinge, die wir ohne dich angefangen haben, wo wir in große Not gekommen sind. Wir sahen keinen Weg mehr, mit diesen Dingen fertig zu werden. Und die Wellen gingen über unseren Kopf. Und wir meinten, wir würden ertränkt. Und da sind so viele Sorgen gekommen und Ängste. Wir danken dir jetzt für dein Wort, dass wir das ganz fest wissen können. Du hast uns lieb, jeden von uns rufst du bei seinem Namen und du willst jeden von uns diese Erfahrung machen lassen, dass wir bei dir ganz fest gehalten sind. Und dann bringen wir jetzt auch dir all das, was uns beschäftigt. Diese Ängste, diese Nöte, diese Sorgen, vor denen wir stehen, die Aufgaben, die wir nicht bewältigen können. Herr, wir wollen größer und stärker sein als das, was uns bedrängt, weil du uns dazu befähigst, im Glauben an dich. Wir danken dir, dass wir auf dich bauen können, auch in diesen Dingen, und dass du dich als Herr erweisen willst in allen täglichen Erfahrungen unseres Lebens, dass wir deine Wundermacht kennenlernen dürfen. Wir wollen auch jetzt Fürbitte tun für alle, die in unserer Mitte die große Not haben, für die Kranken und die Alten und die Schwermütigen. Du kennst auch die Verfolgten in anderen Ländern, die Hungernden, die, die kein Dach über dem Kopf haben, die von Katastrophen heimgesuchten. Wir bringen dir die Menschen, die in den Kriegsgebieten leben. Herr, lass du diese Menschen doch erfahren, wie du sie befähigst, stark zu sein. Und lass sie dein Evangelium so vernehmen, dass es sie frei, dankbar und zuversichtlich macht. Und gib uns jetzt einen frohen Mut, auch dieses Wort weiter zu bezeugen, in den kommenden Tagen, wo wir Menschen treffen, die nicht glauben können, dass wir ihnen den Blick frei machen für dich. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch den 5. Vers singen und meines Glaubens Unterpfand 306, den 5. Vers. Unseren Kindern müssen wir heute ein besonderes Lob aussprechen, die so manierlich waren, obwohl wir keine Geschichten erzählt haben. Das hätte man eigentlich für unsere Kinder noch tun sollen, mittendrin. Am nächsten Sonntag ist wieder Kindergottesdienst, gleichzeitig um 9:30 Uhr.
Wir freuen uns, dass es so gut funktioniert nebeneinander her, dass er sich eingespielt hat. Das soll ja auch ein Entgegenkommen sein für die, die von weiter her kommen. Wir haben auch am nächsten Sonntag wieder unseren zweiten Gottesdienst um 11:15. Auch da sind wir dankbar, dass das ein Dauerbrauch nun bei uns werden wird. Abgesehen von den Schulferien, da müssen Sie drauf achten, da fällt es meist aus, in den Schulferien. Aber sonst haben wir den zweiten Gottesdienst um 11:15. Am Dienstagabend haben wir eine Bibelstunde drüben um 20 Uhr. Ja, zu dem Thema der Predigt, da ist mir das nochmal eingefallen, was ich Ihnen schon mal erzählt hatte. Am Anfang dieses Jahres hat ja hier ein Indonesier bei uns so eine eindrückliche Predigt gehalten, Stephanus Damaris. Und ich bin ja mit ihm durch die Straßen Stuttgarts gegangen und sagte, jetzt, was wünschst du dir noch, was darf ich dir kaufen als Erinnerung hier an diesen Dienst? Sagt er, nichts. Ich dachte, es wäre Bescheidenheit. Ich sage, ach, bring doch deiner Frau was mit. Sagt er, nein. Und ich grübelte und bis ich dann schließlich rausbekam, dass er sagte, mit jeder Sache, die du mir gibst, werde ich nur belastet. Ich bin froh für das, was ich nicht habe. Ich reise und lebe viel freier. Da war kaum ein Ersatzhemd im Koffer. Das war so ein leeres Köfferchen, wie ich noch nie bei einem von uns sah, auf der Flugreise. Ich brauche nichts. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit verschiedentlich mit ihm korrespondiert. Es war ja sein großer Wunschtraum gewesen, nach Israel reisen zu können. Dieser Traum wurde ihm versagt. Er kommt aus einem Moslemland und in seinen Pass ist hineingestempelt, gültig für alle Länder dieser Welt mit Ausnahme Israel. Ich habe das noch nie gesehen gehabt. Wir haben alles probiert. Wir haben sogar mit Jerusalem telefoniert, aber es war nicht möglich, ein Visum zu bekommen. Und das war sein Traum, er sagte, ich will einmal noch die Stillen sehen, wo ich dort tätig sein, wo Jesus gelebt hat und wo die ganzen Dinge der Bibel sich ereignet haben. Und da habe ich nun bei meiner Reise mehr Bilder gemacht und habe ihm nun neulich 140 Dias geschickt. Und er hat gesagt, das tut einen ganz großen Dienst für uns dort in diesen Gemeinden, weil die Leute gar keine Vorstellung haben. Sie haben nur die einseitige Moslempropaganda, Israel, und ich muss denen doch etwas zeigen vom Volk Gottes, von den biblischen Städten. Und ich habe dann so langsam nachgefragt, ob er denn einen Projektionsapparat hat. Nein, nicht, aber den leiht er irgendwo aus, nun ist er aber auf großen Reisen unterwegs. Er kann also die Bilder selten zeigen. Ich habe ihm auch noch andere beschafft, die sein Wunsch waren. Er selber hat geknipst von seinen christlichen Konferenzen. Und er hat nun eingewilligt, dass er doch ein Geschenk von uns annimmt für seinen Dienst, nämlich einen Projektionsapparat. Er möchte ihn dort unten dann kaufen, weil das mit den Ersatzteilen leichter ist in Indonesien, aber wir wollen unser Opfer heute nehmen und wollen ihm einen Verrechnungscheck schicken, damit er den dann einlösen kann. Den Rest, wann was übrig bleibt, will er benutzen, um Fahrräder für seine einheimischen Evangelisten zu kaufen. Das musste ich Ihnen so lange erklären, damit Sie wissen, wofür unser Opfer heute bestimmt ist. Und nun gehen Sie in diese Woche unter der segnenden Hand unseres Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.